Hallo, mein Name ist Stefan Pfeiffer und das ist der IBM Live Studio Podcast. Hier sprechen wir mit Experten über aktuelle Technologie- und Business-Themen. Herzlich willkommen zum IBM Live Studio Magazin. Schön, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Und ich verspreche heute eine hochinteressante Sendung, hochinteressantes Thema, das wir behandeln werden. Außergewöhnliche Zeiten, in denen wir zweifelsohne leben, erfordern kreative Ideen und Lösungen. Eine solche kreative Idee und Lösung war der We vs. Virus Hackathon, den die Bundesregierung im März, April 2020 gesponsert hat. So sollten Ideen entwickelt werden, wie wir eben in der Pandemie entsprechend besser in der Situation umgehen. Das betrifft natürlich besonders das Gesundheitswesen. Und das Gesundheitswesen und Digitalisierung des Gesundheitswesens ist heute auch Thema dieses Live-Studios. Und ich freue mich ganz, ganz besonders, einen außergewöhnlichen CFO, einen Chief Financial Officer begrüßen zu können, Dr. Christian Elsner von der Universitätsmedizin Mainz. Hallo, Herr Dr. Elsner.
Hallo, grüße, viele Grüße aus Mainz.
Ich winke aus Darmstadt zurück. Christian Elsner ist kaufmännischer Vorstand der Unimedizin Mainz. Neben der kaufmännischen Seite ist die Digitalisierung an Kliniken bzw. Universitätskliniken eine seiner großen Leidenschaften. Und er ist ein Fan von Hackathons. So hat er die Healthcare-Hackathons erfunden und hat viele App- und Digitalisierungsinitiativen nachhaltig in die Praxis umgesetzt. Seit Mitte 2020, so zum Beispiel das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Projekt Kompass, rund um die App-gestützte Datenerhebung des Nationalen Netzwerks der Universitätsmedizin, NUM, im Rahmen der Covid-19-Pandemie. Christian Elsner hat neben diesen Hackathons auch an besagtem versus Virus Hackathon unter der Schirmherrschaft des Bundeskanzleramts teilgenommen. Wir gehen gleich auf einige Ergebnisse dort ein. Nochmals herzlich willkommen. Und ich grüße auch meinen Kollegen Thorsten Gau. Thorsten Gau ist Chief Technology Officer, CTO bei IBM Services, aber mit vielen Kunden zusammen. Und einer seiner Leidenschaften, ich glaube, das kann man aufgrund der Vorgespräche sagen, ist auch das Thema Digital Healthcare, Digital Insurance, Lösungen mit künstlicher Intelligenz und Hypercloud. Hallo Thorsten.
Hallo Stefan.
Ja, lieber Elsner, lieber Thorsten, im Vorgespräch war es ganz lustig. Ich habe gesagt, ich war mal Patient in der Universitätsmedizin Mainz, ist ein paar Jahre her. Ich erinnere mich noch, wie ich da das Check-in gemacht habe, die berühmten Papiere ausfüllen durfte. Und es ist ja einiges während dieser Zeit passiert. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was Sie entsprechend hier in den vergangenen Jahren dort bewegt haben, gemeinsam bewegt haben. Herr Dr. Elsner, Sie sind als CFO und Vorstandsmitglied ein Innovationstreiber und damit ein ganz außergewöhnlicher CFO. Normalerweise haben wir CIOs oder Chief Digital Officers. Können Sie uns zu Beginn erzählen, wie Sie zu den Hackathons gekommen sind, wie Sie diese Leidenschaft entwickelt haben?
Ja, ganz herzlichen Dank. Ja, schön, dass Sie das so sehen. Also ich muss sagen, für uns sind Hackathons und, sage ich mal, agile Formate irgendwo etwas, was auch ja weit über IT an sich hinausgeht. Ich glaube, Barbara Böttcher und Herr Gau haben das mal so schön gesagt auf einem unserer ersten Hackathons gemeinsam 2017. Es macht was mit den Menschen. Ja, es ist ja so, ich sage immer, das Blech ist das eine, ja, was wir an Technik haben. Ja, das wird in 3 Jahren veraltet sein, aber deswegen ist es umso wichtiger, dass man die Menschen mitnimmt, dass die Menschen, die Mitarbeiter Freude daran haben, mit den neuen Technologien umzugehen und auch irgendwo Berührungsangst genommen bekommen. Das ist vielleicht durchaus gerade im Gesundheitswesen einfach auch noch ein Thema. Und da sind wir sehr, sehr froh, dass wir dieses Format für uns entdeckt haben und umsetzen können, weil es wirklich die Menschen näher an die Technologie bringt und auf Ideen bringt, was man damit alles machen kann.
Ja, ich erinnere mich sehr gerne an den We vs. Virus Hackathon im März, April. Das war die erste Sendung, die wir hier im IBM Live Studio gemacht haben und ich hatte dort auch Teilnehmer des Hackathons und Organisatoren dabei. Das war auch sehr, sehr emotional, das war sehr, sehr motivierend, wie dort die Kolleginnen und Kollegen, die es organisiert haben, berichtet haben, die waren wirklich mit vollem Herzblut dabei. Also das schließt das die Brücke zu dem, was Sie gesagt haben. Aber lassen Sie uns jetzt ein bisschen konkreter werden. Was ist denn aus diesen Hackathons an innovativen Apps, beispielsweise zum Thema Covid-19, vorgegangen? Können Sie uns da ein paar Beispiele nennen?
Ja, also in der Tat, das ist ja, sag ich mal, die große Herausforderung an Hackathons. Da müssen wir auch ganz selbstkritisch sagen, am Anfang war das tatsächlich, wie wir 2017 gestartet haben, die große Herausforderung, was kommt in der Praxis an? Und ja, ich habe heute drei Beispiele mitgebracht, wo man, glaube ich, wirklich ohne Zweifel sagen kann, da haben wir gemeinsam mit der IBM Dinge in die Praxis gebracht. Das erste, Sie haben es gerade genannt, Wir versus Virus Hackathon, da ist der sogenannte Gutenbot entstanden. Das ist im Grunde ein Auskunftssystem, was wir dann auch sofort einsetzen konnten in der Covid-Situation, was Chatbot-basiert im Web, aber eben auch per Telefon. Das muss man sich ja auch immer wieder vor Augen führen. Es ist eben nicht so, gerade in der Covid-Situation, dass die Leute, die wir erreichen wollen, alle ein Smartphone oder einen Webzugang haben. Da gibt es eben auch noch viel Anrufe. Und da waren unsere Mitarbeiter sehr, sehr froh, dass wir beispielsweise unsere Telefon-Hotline hier entlasten konnten. Und mich selber hat es sehr, sehr begeistert, was dann da tatsächlich technologisch möglich war, sowohl vom, vom Sprachverständnis des Systems her, aber auch was jetzt Live-Anfragen angeht, sind beispielsweise die aktuellen RKI-Daten hier auch live integriert worden. Die kann man also per Telefon bei uns, das ist inzwischen fest integriert. Roundabout 50.000 Nutzer haben das System schon genutzt. Das ist, ein konkretes Beispiel, das hier entstanden ist beim Wir versus Virus Hackathon. Und dann, ich glaube, Herr Gau, 3 Wochen, glaube ich, hat es gedauert, bis es dann tatsächlich auch live über das Telefonsystem war. Also wirklich eine rasende Geschwindigkeit, die wir da nehmen konnten.
Thorsten, vielleicht, bevor wir die nächste App dann vorstellen, kannst du noch ein bisschen was zum guten Bot, zur Chatbot-Technologie erzählen? Wie schnell ging es? Wo lagen die Hürden? Wie konnte es umgesetzt werden?
Ja, sehr gerne, Stefan. Also entstanden, wie gesagt, auf dem Wir versus Virus Hackathon innerhalb weniger Tage. Ich war zu Anfang als Mentor, Coach in dem Team dabei, habe dann die Universität Medizin Mainz mit ihrem Projekt begleitet. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, am Samstag hatten wir die erste Version live innerhalb von 3 Tagen. Wie haben wir das gemacht? Wir haben mit einem gemischten Team von verschiedenen Firmen überlegt, welche Fragen werden denn überhaupt gestellt? Also was ist sozusagen die Intention der Chatbot-Nutzung? Das können Dinge sein, wie Dr. Elzner das eben genannt hat, wo gibt's welche Fallzahlen, wie verhalte ich mich richtig? Das war ja am Anfang der Pandemie, da war noch gar nicht ganz klar, was soll ich tun, was soll ich nicht tun, was heißt richtiges Händewaschen oder auch, was sind die typischen Symptome? Und die haben wir in eine Technologie auf der IBM Cloud gepackt, genannt Watson Assistant. Watson Assistant ist ein Chatbot-System, was von Menschen trainiert wird mit Fragen. Und das ist, glaube ich, ganz besonders bei dem guten Bot. Die Antworten, die kommen natürlich nicht aus dem Nichts, sondern die wurden von medizinischem Fachpersonal der Universitätsmedizin Mainz in den Bot hineintrainiert. Wir sind innerhalb von 3 Tagen live gegangen. Und dann hatten wir diese Lernphase. Das System war live und wir konnten nachgucken, was sind denn die hauptsächlichen Kategorien von Fragen. Und ich habe mir eben noch mal eine Statistik geben lassen vom technischen Team. Das ist ganz interessant. Im Vergleich zu anderen Chatbots, bei dem guten Bot werden 79% der Fragen sind fachspezifisch. Also 79% der Fragen sind wirklich zum Thema Covid-19. Dr. Elzner hat es eben gesagt, seit Beginn über 50.000 solcher Anfragen. Wenn man das mal als Durchschnittswert runterrechnet, sind das 200 am Tag. Da waren zu Anfang sicherlich mehr, also lässig 500 am Tag. Und da muss man überlegen, ansonsten hätte ja ein Mitarbeiter diese 500 Fragen beantworten müssen und immer wieder das Gleiche erzählen. Und was wir durch den guten Bot erreicht haben, ist halt, dass diese fachlichen Fragen dann schon mal beantwortet sind und dann für spezielle Fragen, auf die der guten Bot noch keine Antwort hat, dann Antworten gesucht werden. Ja, jetzt wird der eine oder andere fragen, was ist mit den anderen 20% oder 21%? Das ist das, was wir Chit-Chat nennen, so Allerweltsfragen, Gesprächsbeginn, Gesprächsende. Das ist eigentlich der spaßigste Teil bei so einem Chatbot-Projekt. Da werden dann ganz allgemeine Fragen gestellt, bist du männlich oder weiblich und wie heißt du und wie lange gibt es dich, etc., etc. Und das haben wir alles mit der Cloud-Technologie gemacht und Stefan, du hast eben gefragt, was war die größte Herausforderung? Die größte Herausforderung war tatsächlich die deutsche Telefonnummer. Wir hatten relativ schnell eine nicht deutsche Telefonnummer an dem guten Bot dran, wo dann auch deutschsprachige Dialog möglich war. Aber um in Deutschland eine Telefonnummer aus dem Mainzer Netz zu bekommen, das war dann tatsächlich ein kleiner administrativer Akt, den die Universitätsmedizin Mainz aber dann auch zügig absolviert hat. Also voller Erfolg.
Ja, ist schon sehr sprechend, wenn es an der Telefonnummer hakt. Also ich finde zwei Dinge sehr, sehr wichtig. Einerseits die Geschwindigkeit, mit der die Unimedizin zusammen mit uns hat umsetzen können. Auf der anderen Seite die Notwendigkeit, das System vernünftig zu trainieren, damit es auch vernünftige Antworten eben entsprechend gibt. Aber denke, eine sehr interessante Lösung, die man auch ausprobieren kann. Auf die Webseite der Unimedizin Mainz gehen. Der Gutenbot ist dort sofort zu sehen. Dann gibt es noch eine weitere Lösung. Ich habe Ihnen gesagt, als ich damals eingecheckt habe in Mainz in der Unimedizin, war sehr viel Papier, das ich ausfüllen musste vor Ort. Und auch da sind Sie rangegangen, Herr Dr. Elster, und haben eine Patienten-App angedacht, die sich dann weiterentwickelt hat.
Ja, in der Tat. Das war auch eine unserer ersten Challenges, die wir mit IBM zusammen bearbeitet haben, wo wir besonders happy waren, dass das auch eine Initiative war, die zusammen mit unseren Pflegekräften hier ausgegangen ist von einem Hackathon. Die Idee relativ simpel, Sie haben es gerade gesagt, 70% aller Lufthansa oder Flugkunden checken heute online ein. Da ist das völlig selbstverständlich. Ich glaube, auf eine so hohe Quote wollen und können wir gar nicht im Krankenhaus kommen. Aber ich glaube, eine Quote irgendwo bei 20-30% Patienten, die tatsächlich vor dem Krankenhausaufenthalt oder Wiederkehrer, die einfach nur bestimmte Daten nochmal ausfüllen müssen, ist es durchaus realistisch, dass man mit denen, dass man denen die Kontaktzeit im Krankenhaus, die Wartezeit im Krankenhaus, im Aufnahmebereich reduziert. Und dort hat unsere Pflege eben jetzt noch was ganz Tolles draufgesetzt. Es handelt sich jetzt nicht mehr nur um die administrative Information, die ein Patient dort eingeben kann, sondern es wird dort jetzt auch die Pflegeanamnese erhoben darüber. Und wir sind gerade in den ersten Schulungen mit unseren Pflegekräften und Aufnahmekräften. Und was die dabei eben besonders begeistert, dass wir es tatsächlich geschafft haben, das System so zu integrieren, dass es nachher, sag ich mal, nicht einfach irgendwie nur ein PDF ist, was im System ankommt, sondern es wird wirklich ein Einzeldatum, also zum Beispiel der Blutdruck oder dergleichen, dann aus der App in unsere Krankenakte als Einzeldatum übernommen. Und ja, das begeistert die Leute, wenn sie sowas sehen, und begeistert die Leute noch viel mehr, wenn sie sehen, dass sie es gemeinsam auf einem Hackathon schaffen konnten und eine solche Idee auch jetzt ganz schnell in die Praxis überführt werden kann.
Sie haben ja diese App, die für die Pflegeanamnese, also die Datensammlung über einen Patienten und seine Hintergründe entsprechend, dafür war sie angedacht, aber dann auch Richtung Covid entsprechend weiterentwickelt.
Ganz korrekt. Also das zeigt, glaube ich, auch nochmal das Prinzip. Diese Software ist als Open Source hier entwickelt worden. Und es war einfach naheliegend, jetzt in der Covid-Zeit zu sagen, naja, wenn man eine Pflegeanamnese damit erheben kann, dann können wir auch einen standardisierten Covid-Fragebogen erheben. Und da haben wir uns mit 9 anderen Uniklinika zusammengetan, stellen jetzt mit IBM zusammen diese Software auch Open Source und mit standardisierten Datensets. Das ist der FHIR-Standard, der hier verwendet wird. Und ja, damit sind wir dann auf so große Resonanz gestoßen, dass wir eben tatsächlich auch jetzt gefördertes Mitglied mit 9 anderen Uniklinika und dieser App sind, dass uns das BMBF hier mit einem Betrag von 3 Millionen Euro unterstützt, weil man das für eine Initiative gehalten hat oder hält, die jetzt gerade auch in der Covid-Situation enorm helfen kann. Und ich glaube, das zeigt, dass der Weg der richtige ist, Plattformtechnologie hier zu entwickeln, die auch Open Source zu gestalten, zu stellen, sodass sich andere mit ihrem Input einbringen können. Und das war für uns eine tolle Erfolgsstory zusammen mit der IBM, die wir da auch startend auf der Cloud-Technologie entwickelt haben. Und ja, dann eben diese Komponenten jetzt auch, je nachdem, wie es benötigt wird, auch in unser Netz ziehen können.
Thorsten, an dich noch eine Frage spontan. Wie wichtig ist in diesem Umfeld Open Source in Kombination mit Cloud-Technologie?
Aus meiner Sicht ist das sehr wichtig. Also erstmal ist am allerwichtigsten offene Standards. Also es ist ja total einfach, irgendwas zu entwickeln, was vielleicht auch auf der kleinen Insel funktioniert, aber dann mit nichts irgendwelche Interaktionen hat. Das heißt, also der ganz wesentliche Punkt ist offene Standards. Der Dr. Elsner hat es eben erwähnt, im Gesundheitswesen ist das der FHIR-Standard. Wem das nichts sagt, es wird FHIR geschrieben. Das ist letztendlich eine semantische Grammatik, wie man gesundheitliche Fakten so darstellt, dass sie immer das Gleiche meinen. Ich bring mal ein Beispiel. Covid-19, vielleicht hat der eine oder andere Fieber, da wird eine Körpertemperatur gemessen. Der Amerikaner würde sagen, 99 Grad, alles in Ordnung. Der Europäer sagt, oh Gott, der ist klinisch tot oder ein Alien. Nein, in Wirklichkeit misst der Amerikaner in Fahrenheit. Wir messen in Grad Celsius. Wir gehen dann eher von 37 Grad Körpertemperatur aus. Und all solche Dinge, sind es nun Liter oder Gallons oder sind es nun Schläge pro Minute oder whatever, sowas wird in FHIR festgelegt. Und jetzt ist FHIR erstmal ein Datenstandard. Jetzt geht es darum, die Schnittstellen offen zu machen. Für die offenen Schnittstellen gibt es auch einen Standard, IHE, Integrating the Healthcare Enterprise, dafür zu sorgen, dass das, was wir bauen, wie beispielsweise die Pflegeanamnese, dann auch mit dem Krankenhausinformationssystem integriert werden kann. So, und jetzt zum Thema Open Source. Also die überwiegende Anzahl der Server im Internet in verschiedenen Clouds läuft auf Open Source. Da ist unten drunter ein Linux in den allermeisten Fällen. Und wenn man jetzt klassisch irgendwelche fetten Linux-virtuellen Maschinen in die Cloud stellt, dann muss die immer noch jemand warten. Das hat hohe Ressourcenanforderungen, ist teuer. Das heißt, die nächste Open-Source-Technologie, die wir da nutzen, ist Kubernetes. Das ist Container-Technologie, kleine, schlanke Funktionen in die Cloud zu stellen. Und genau das ist dann auch der Übergang, dass man die Wahl hat, was stellt man in eine Public Cloud, um schnell zu sein, vielleicht nur die Entwicklungsumgebung, und was nimmt man dann lieber in seine eigene Cloud, ins eigene Rechenzentrum mit der gleichen Technologie. Und genau das ist das, was wir getan haben. Also diese App, die wir jetzt gemeinsam mit der Universitätsmedizin Mainz Open Source stellen, die verwendet zum einen offene Medizinstandards und sie verwendet zum anderen Basis-Infrastrukturkomponenten, die Open Source zur Verfügung stehen. Und ich nehme vielleicht schon mal eine kleine Ankündigung fürs nächste Jahr vorweg. Die wird dann bei jedem, wer es möchte, auch auf dem Laptop laufen können. Das heißt also, so eine Technologie skaliert von, läuft auf dem Entwickler-Laptop, läuft in der Public Cloud oder läuft im eigenen Rechenzentrum und steht dann einmal als funktionale App den verschiedenen Uniklinika zur Verfügung oder auch allen Kliniken, das ist ja nicht auf Unikliniken beschränkt, und ist zum anderen auch gleichzeitig noch so eine, ja, ein Ausbildungsbeispiel, wie man solche Apps bauen kann. Und da freuen wir uns natürlich, wenn sich andere beteiligen und da dann mitmachen. Also nicht nur konsumieren und sagen, danke, nehme ich, sondern auch Ideen einbringen, weiterentwickeln, so wie man es von Open Source halt kennt.
Und da steht der Thorsten oder auch Herr Dr. Elsner gerne auch als Kontakt zur Verfügung, um hier entsprechend auch bei Anfragen zu antworten. Ja, wir könnten hier noch ständig weitermachen nach diesem Technikausflug, aber es ist ja bei Ihnen auch noch weitergegangen. Es sind nicht nur diese zwei Lösungen, die implementiert wurden, sondern Sie sind auch aktiv geworden im Bereich Studien und im Bereich Covid-Testzentren.
Ja, so ist es. Wenn man so will, dann war das eigentlich, sage ich mal, so jetzt das Meisterstück, wo wir einfach mal ausprobiert haben. Naja, wir haben immer Hackathons, wir sprechen immer von agiler Entwicklung, die wir hier an den Tag legen. Und als uns hier die Stadt Mainz beziehungsweise das Land Rheinland-Pfalz gefragt hat, ob wir in der Lage sind, hier innerhalb von kürzester Zeit ein Covid-Testzentrum aufzubauen, war genau dieses Skill gefragt. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir das scheinbar zumindest teilweise schon bei uns so in den Genen haben, dass wir auch da wieder in dieser gewohnten Kombination schnell in der Lage waren, ein Testzentrum einmal logistisch, also wo man sich Covid testen lassen kann, momentan eine Kapazität von 600 Tests pro Tag, die man aber auch hochfahren kann, aber eben auch von der ganzen Begleitlogistik abbilden können. Und das ist auch was, was wir in der Cloud mit Cloud-Technologie entwickelt haben. Deswegen ist es so schnell gegangen. Und diese App macht eine, der Mediziner sagt, Triage dazu. Also fragt quasi erstmal Eingangsfragen ab, um zu klären, ist derjenige oder diejenige hier richtig zum Testen, kann dann mit einem sehr einfachen Algorithmus eine Terminvereinbarung anbieten. Das sind Stundenslots, die dann da immer zur Auswahl gegeben werden und vollautomatisch gebucht werden und dann eben das Ganze in einen QR-Code wandeln, sodass der oder diejenige dann sehr, sehr einfach mit dem QR-Code seine Informationen auch in dem Testcenter übergeben kann. Und ja, da sind wir sehr stolz drauf, dass wir das auch wieder im Team mit IBM hinbekommen haben. Und zwar eben nicht nur den IT-Aspekt, sondern wirklich auch IT und Beyond. Also ich sag mal, natürlich ist das ganze Thema DSGVO in der Zeit auch gelöst worden. Wir haben die ganzen Systemanbindungen bei uns im Haus hinbekommen in der Zeit. Da hängt ja auch dann wiederum ein Labortestsystem daran, wenn die Befunde dann rückübermittelt werden und auch in die entsprechende Corona-Warn-App angebunden werden. Da sind wir gerade dran. Also das alles hat super geklappt und war für mich jetzt, muss ich sagen, toi toi toi, ein Paradebeispiel fürs agile Arbeiten, wozu wir ganz offen gesprochen in der Form, naja, ich glaube, noch nicht immer so in der Lage waren als Universitätsmedizin Mainz. Und dieses Skill haben wir jetzt ja hoffentlich erreicht und können das weiter ausbauen.
Bevor wir in die Schlussrunde gehen, der Vollständigkeit halber, Testen ist ein wichtiger Aspekt von Covid-19, das treibt uns alle um. Dann hören wir natürlich immer sehr, sehr viel auch über Studien. Studien sind extrem wichtig. Auch dort sind sie aktiv geworden.
Genau, also das ist ja, sag ich mal, auch sehr, sehr naheliegend, die Covid-App zur Erhebung des Standarddatensatzes, die aus der Pflegeanamnese-App resultiert ist. Da ist natürlich auch gleichzeitig jetzt eine Plattform angedacht, beziehungsweise schon daraus geworden. Auch hier setzen wir die ersten beiden Apps auf dieser Plattform ein. Und wenn man so will, wollen wir uns gerne hier zusammen mit der IBM auch anschicken und den anderen neuen Uniklinika, die hier dabei sind, so eine Art, ja, ich glaube, in der Runde kann man das hier so sagen, so eine Art Betriebssystem für klinische Studien damit auch zu schaffen. Und da kann man natürlich noch viel weiter denken. In der einen Studie, die wir hier haben, haben wir tatsächlich auch die Anwendung einer Garmin-Uhr. Das heißt, wir sind hier auch in der Lage, das mit Fitnessdaten zu vernetzen und sind im Hintergrund natürlich je nach Studienanforderungen auch in der Lage, das dann, Thorsten Gau hat es gesagt, über den FHIR-Standard mit Genetik oder Proteomik-Daten etc., Omics sagen unsere Wissenschaftler dazu, zu vernetzen. Das ist, glaube ich, ja, eine tolle Sache, an der alle mitmachen können und wo wir wirklich als Unikliniker, Thorsten Gau hat schon gesagt, natürlich auch für alle anderen Kliniken gerne einen Standard setzen und definieren wollen, den dann alle weiterentwickeln können.
Nun haben Sie ja 5 Anwendungen laufen, wenn ich das richtig gezählt habe, auf der IBM Open Health Plattform. Die Hackathons wurden zusammen auch mit IBM gemacht. Warum haben Sie sich für IBM, die IBM Cloud als Partner entschieden?
Ja, also auch da, wenn ich jetzt da vielleicht Prügel bekomme von den IBM Cloud Leuten, also ich würde mal sagen, alleine gestellt die IBM Cloud, die hat sicherlich gute Vorteile und ist eine tolle Technologie, die sich in ein paar Punkten abgrenzt, aber ich glaube, die richtig große Abgrenzung, warum wir hier auf IBM gesetzt haben, ist tatsächlich die Kombination aus Cloud und IBM Team, ja, also das IBM Team zusammen mit unseren Leuten, zusammen mit der IBM Cloud, das muss ich sagen, das war für uns das eindeutige Kriterium, weil wir, und das sage ich jetzt nicht, um hier irgendjemanden zu schmeicheln, ja, da wirklich immer mit Leuten zu tun haben, die wirklich auch wissen, wovon sie reden und auch, sage ich mal, Krankenhaus sprechen und dort Erfahrungswerte inzwischen haben. Seit 2017 sind wir da quasi schon auch ein wenig zusammengewachsen an der Stelle. Und nee, das ist einfach immer toll, mit dem Team zusammenzuarbeiten. Bei den Hackathons wissen wir manchmal immer gar nicht mehr, wenn jemand von außen dazukommt, wer jetzt eigentlich zu wem gehört. Das verschmilzt dort so und das ist immer eine tolle Erfahrung mit IBM.
Ja, Kranken aussprechen, Thorsten, das ist vielleicht ein Stichwort für dich. Wie unterstützen wir denn als IBM in diesen Projekten?
Ja, also wir unterstützen letztendlich damit, Technologie so zu nutzen, dass man die Technologie fast gar nicht merkt. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wesentlich. Also ich selbst habe Informatik studiert und bin durchaus ein Technologie-Fan, habe aber festgestellt, dass die Technologie zweitrangig ist. Das muss man einfach mal so sagen. Am Ende gibt es jemanden im Geschäftsumfeld, das kann die Organisationsabteilung eines Krankenhauses, einer Versicherung, einer Bank, eines Logistikunternehmens sein, der möchte ein Problem lösen. Und wir haben jetzt ein paar Probleme oder ein paar Situationen gehört, sei es Fragen von Patienten zu beantworten, wie beim Gutenbord, sei es den Patienten ein Check-in at home zu ermöglichen oder sei es wie ganz aktuell ein Testcenter in kürzester Zeit aufzubauen. Und an der Stelle ist eigentlich gar nicht die Frage, welche Cloud oder welche Technologie oder irgendwelche 4-Buchstaben, 3-Buchstaben-Standards, sondern da geht es immer darum, möglichst clevere Arbeitsflüsse zu organisieren. Und das hat man, glaube ich, bei dem Covid-19-Testzentrum gesehen. Das ist ja ein Ende-zu-Ende-Prozess. Das fängt damit an, dass man überhaupt erstmal wissen muss, es gibt ein Testzentrum, das geht weiter. Kann ich getestet werden oder bin ich vielleicht hochinfektiös und sollte lieber nicht getestet werden in diesem Testzentrum, sondern woanders? Und wenn ja, wer übernimmt die Kosten? Dann die Terminabsprache, wann sollte ich kommen, sodass ich keine langen, gedrängten Warteschlangen bilden, bis hin zu, wie bekomme ich mein Testergebnis? Und was man hier sehr schön sieht, da kommt nicht einmal irgendeine Technologie drin vor. Und genau das ist das, was wir mit unserem Digital Health Innovation Team machen. Wir hören uns die fachlichen Anforderungen an, haben uns über die Jahre, glaube ich, ein ganz gutes Verständnis der medizinischen Fachbegriffe erarbeitet und suchen dann möglichst leichtgewichtige Lösungen, die man auch zügig umsetzen kann. Wir machen ja auch sehr große Projekte wie die EGA mit der Techniker Krankenkasse zusammen oder jetzt im Januar die EPA. Das heißt also, wir integrieren letztendlich einzelne Leistungserbringer, vernetzen die Leistungserbringer bis hin zu den Versicherten, die das Ganze nutzen können. Und ganz, ganz wichtig, man muss zu Anfang immer klären, wer soll das System nutzen, welche Bedürfnisse hat der User, und der User ist jetzt, wenn wir das Testzentrum nehmen, ja einmal der Proband, der getestet werden soll, das ist aber genauso der Arzt, der die richtigen Informationen braucht, welche Probe er testet, das ist aber auch die Testzentrumsleitung, die dafür sorgen muss, dass es nicht überfüllt ist, aber auch, dass die Kapazität ausgenutzt wird. Und wenn man vom Anwender her kommt und sich dann zuerst die fachlichen Prozesse anguckt, dann kann man, wir nennen das Intelligent Workflows, dann kann man diese Arbeitsabläufe ein Stück intelligenter machen. Und das ist gar nicht in jedem Fall irgendwelche künstliche Intelligenz mit komplexen neuronalen Netzwerken, die keiner versteht. Das sind manchmal auch ganz kleine Dinge wie, können wir da mit einem Knopf irgendwelche Texte von links nach rechts kopieren, damit sie nicht mühsam abgetippt werden müssen. Wenn es dem Anwender hilft und schnell zur Verfügung steht, dann kann es nicht so falsch sein.
Ja, danke Thorsten für dieses Appell von einem CTO, nicht nur auf die Technik zu schauen, sondern vor allem auf die Usability, auf die Benutzer zu schauen, finde ich sehr, sehr wichtig. Ja, leider muss man langsam zum Abschluss kommen, Herr Dr. Elsner, und Ihnen soll auch das Schlusswort gehören. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass bei Ihnen jetzt Schluss ist, im Sinne, wir haben jetzt alle Apps, die wir brauchen. So wie ich Sie kennengelernt habe, haben Sie schon weitere Pläne, wie es weitergehen soll in 2021. Können Sie uns ein bisschen was verraten?
Ja, selbstverständlich, sehr gerne. Also ein Projekt, was wir als Universitätsmedizin Mainz jetzt momentan vor der Brust haben, ist das Thema Neubau. Bei uns ist der Startschuss für den großen Baumasterplan gefallen und deswegen haben wir auch in unserem Gutenberg Health Hub nicht nur die IT-Themen, sondern auch die Neubauthemen integriert. Und ich glaube, da werden sich ganz, ganz spannende Schnittstellen ergeben mit dem Thema Bau, mit dem Thema Prozessabläufe, die wir jetzt peu à peu damit dann auch anpassen können. Und selbstverständlich, Sie haben es schon gerade gesagt, werden wir auch neue Apps und aber vor allen Dingen auch die Apps, die wir schon entwickelt haben, weiterentwickeln. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man da das Thema Nachhaltigkeit in den Vordergrund stellt. Wir haben inzwischen viele Nutzer auf verschiedenen Apps. Und deswegen werden wir auch ein wenig Werbung, sei erlaubt, zusammen mit der IBM und mit dem Bundesministerium für Gesundheit und dem HIH, dem Health Innovation Hub von Jens Spahn, voraussichtlich Anfang Februar in einem dann auch hybriden Event wieder die Weiterentwicklungen unserer 7 Apps-Stränge, die wir da inzwischen gemeinsam haben, zeigen und da wieder Teams einladen aus der OM und von anderen Kliniken, das hier gemeinsam weiterzuentwickeln. Ja, und da freuen wir uns schon sehr drauf, gemeinsam das zu machen.
Ja, herzlichen Dank für diese Einblicke. Wir sind natürlich weiter gespannt. Wir sind hoffen, dass wir das auch weiter begleiten können hier vom Live-Studio. Vielleicht in folgenden Sendungen, dass Sie weiter berichten, was dort entsprechend anliegt. Das klingt sehr, sehr spannend. Und wie gesagt, ganz persönlich als Patient hätte ich mir das vor 3-4 Jahren in manchen Bereichen schon gewünscht. Aber es muss weitergehen. Ich glaube, wir sind erst am Anfang einer Reise. Lieber Thorsten, lieber Dr. Esser, herzlichen Dank für das interessante Gespräch. Ich könnte hier noch stundenlang weitermachen. Das Thema würde es auch tragen, aber wie gesagt, verschieben wir eine neue Folge. Ich verpflichte Sie einfach wieder.
Sehr gerne. Sie
vor allem gesund, gute Zeit. Super. Und wenn du Lust hast, Thorsten, jetzt gibt es noch ein paar Rausschmeißer. Ist die letzte Sendung des Jahres 2020. Ich habe Ende März 2020 angefangen. Ich habe mit der Produktion hier in meinem Homeoffice, man kann es kaum glauben, begonnen, alleine da über den V-Versus-Virus-Hackathon berichtet und Schaltungen gemacht. Seitdem haben wir wöchentlich quasi gesendet. Ja, und wir haben jetzt einige wenige Highlights aus den Sendungen der vergangenen Monate herausgesucht und zusammengeschnitten.
Ja, das Jahr 2020 hat, glaube ich, allen genau gezeigt, wie schnell der Wandel plötzlich Einzug halten kann. Und gerade bei dem Thema der IT-Architekturen merkt man, dass da so drei Sachen zusammenkommen und die im Zusammenspiel ein Spannungsfeld generieren. Das Agilitätsthema ist gerade in den Zeiten, wo viele von zu Hause arbeiten oder nicht mehr in der Form im Unternehmen zusammenarbeiten können, wie sie das in der Vergangenheit gewohnt waren, wird Agilität einfach viel, viel wichtiger, als wir es in den vorhergehenden Jahren noch vorhergesehen haben. Also die Geschwindigkeit wurde schneller. Gleichzeitig haben wir aber auch veränderte Anforderungen, die von außen kommen und immer noch etablierte Prozesse oder Strukturen in den Unternehmen. Das heißt, wir haben ja so ein Spannungsfeld aus hohen Sicherheitsanforderungen, etablierten, teilweise veralteten Strukturen, die sehr zeitintensiv sind und einer neuen Fokussierung auf Agilität.
Ich sehe dieses Thema mit Homeoffice für die IT als große Chance an, damit wir das Thema Digitalisierung noch weiter vorantreiben können. Man hat auch gemerkt, man muss vielleicht nicht immer so viel reisen, also auch was die Nachhaltigkeit, CO2-Ausstoß und so weiter anbelangt. Man kann viel mehr wirklich über Videokonferenz-Tools machen. Und es hat jetzt jeder, ich sage mal, am eigenen Leib spüren können und es funktioniert. Wir haben es bewiesen, es funktioniert.
Das Instrument in der Krise kann sein, sich selbst zum Teil wieder aus dem Sumpf zu ziehen, an den Haaren, indem man versucht, mit neuen Produkten und mit neuen Systemen, mit der Digitalisierung der Vertriebsprozesse schneller nach vorne zu gehen. Die Autobauer sind in der Regel langsamer. Die Startups zeigen, wie das geht.
Und die Zukunft sind halt einfach, es hat KI, künstliche Intelligenz. Es klingt immer so ein bisschen schwierig zu verstehen. Und am Ende ist auch nicht alles künstliche Intelligenz. Manche sind einfach nur schlaue Algorithmen. Aber das Schöne ist, sie wird uns das Leben deutlich leichter machen. Und ich würde sogar mal die Behauptung aufstellen, dass das eine der nächsten Revolutionen sein wird, nämlich die künstliche Intelligenz.
Und insofern ist es eben umso wichtiger, dass mit allen Formaten, Mitteln, die da sind, darüber geredet wird. Denn was Andrea gesagt hat, ist richtig. Am Ende des Tages kommt es auf den Einsatz von KI an. Das ist kein Selbstzweck. Wir brauchen nicht KI, dass wir es haben. Und wenn wir die Menschen nicht dafür begeistern, jetzt geht es auch wieder ein bisschen in den Standort, dann wollen sie den Einsatz nicht, dann haben sie den Umgang nicht, dann wird es nicht gefordert und dann machen es halt andere. Und das ist, glaube ich, die schlechteste Idee. Deswegen ist das Dritte, was wichtig ist, drüber zu sprechen in allen Formen.
Ich glaube, letztendlich Technologien, und damit möchte ich wirklich nicht nur KI ins Zentrum stellen, haben vor allen Dingen einen Antrieb oder die Entwicklung selbiger. Unser Leben, die Art und Weise, wie wir mit Dingen, wie wir mit Informationen umgehen, wie sich unser Leben definiert, zu verbessern.
Wenn wir zukünftig zum Beispiel Lernplattformen hätten, die, da stimme ich Nadine schön komplett zu, interoperabel sein müssen, die müssen letztlich auch verhindern, dass wir irgendwie Login-Effekte an Schulen haben. Da muss es möglich sein, über Bundesländergrenzen hinweg sich auszutauschen, die Inhalte zu teilen, all das muss gewährleistet sein. Aber wenn wir jetzt so, wahrscheinlich hört uns jetzt heute auch eine eher digital affine Community zu, das sind alles eigentlich auch keine neuen Erkenntnisse, sondern die müssen jetzt umgesetzt werden. Und die Pandemie zeigt uns halt einfach, dass da jetzt höchste Eisenbahn ist.
Und dann haben wir gesagt, wir brauchen einen digitalen Raum, in dem die ganzen Projekte und Lösungen, die gerade schon angegangen werden, innerhalb von Deutschland einmal zusammenfinden und ein Netzwerk entsteht aus all den Leuten, die vielleicht noch nicht angefangen haben zu arbeiten, aber die sich Gedanken machen und Ideen haben und auch was bewegen wollen. Und das haben wir so dem Bundeskanzleramt, wie gesagt, vorgestellt. Da haben wir dann sofort oder relativ schnell die Zusage bekommen, wir übernehmen die Schirmherrschaft. Und dann kam schon so das Rumoren auf, dass eigentlich die ganze Bundesregierung dahinter stehen würde. Und dann ging das Dienstag ganz schnell durchs Kabinett, wurde allen Ministern der Kanzlerin vorgestellt und dann laut Doro Bär einstimmig beschlossen, dass die ganze Bundesregierung sich hinter den Real vs. Virus Hackathon stellt. Und dann sind wir Mittwoch live gegangen.
Ja, das ist so ein typisches Kaffeegespräch gewesen am Davoser World Economic Forum 2019, also im letzten Jahr, wo die Angela Merkel, Physikerin, mit der Ginni Rometty, der damaligen Chefin von IBM weltweit, über Quantentechnologie gesprochen haben. Und sie meinte, ja, gibt es überhaupt Quantenrechner schon, beziehungsweise ich hätte so einen Teil ganz gerne in Deutschland.
Nichtsdestotrotz habe ich immer noch das Gefühl, dass ab und zu, gerade hinsichtlich, wenn man mit Kunden arbeitet, wir haben ein gewisses Bild von einem, beispielsweise von einem Techie letztendlich, von einem Architekten, der ich letztendlich bin, den das recht schwer noch sozusagen ist, von dem loszukommen. Heißt, oft habe ich Diskussionen, die erstmal darum geht, dass man mich gar nicht erwartet hätte, dass ich als Architektin beispielsweise in den Raum trete. Und auch immer wieder die ganze Diskussion, okay, man muss sich beweisen, man muss zeigen, was man drauf hat. Und immer wieder letztendlich auch showcasen, dass wir als Frau genau den gleichen Beruf ausüben können, wie letztendlich unser männliches Gegenpart. Von daher ist das immer noch ein Thema, das hochaktuell ist und definitiv auch etwas, woran wir auch dort noch weiterarbeiten müssen. Und ich hoffe, dass es sich irgendwann dann mal sozusagen auflöst und dass wir dann auf dem gleichen Level auch arbeiten können.
Dann fangen wir doch mal an und reden zunächst über den wichtigsten Mann an der Seitenlinie, der bei der Fortuna in der letzten Saison, leider muss ich sagen, ausgetauscht wurde. Ich habe für den Funkel sehr gemacht. Jetzt ist der Herr Rösler in Amt und Würden. Aber rund um Trainer, weißt du, wer gerade der erotischste Trainer Deutschlands ist, wer dazu gewählt wurde? Kann ja nur einer sein. Es ist Marco Rose, der Trainer von Borussia Mönchengladbach. Noch etwas, was wir euch ein bisschen voraus haben.
Ja, also herzlichen Glückwunsch zu dem Titel. Wenigstens ein Titel ist gut, gefällt mir. Aber du weißt aber auch, dass ja das Spiel auf dem Platz gewonnen wird und nicht auf dem Laufsteg.
Ja, das waren einige Ausschnitte, einige Highlights aus den Sendungen von 2020. Ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die in das Studio gekommen sind, an die Expertinnen und Experten, an unsere Kunden, an die Partner. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und wir haben auch ab und zu in Augenzwinkern das eine oder andere moderiert. Also nochmal ganz, ganz lieben Dank und ich kann hier auch unsere YouTube-Liste allen ans Herz legen. Das sind alle Sendungen, auch die Einzelbeiträge, entsprechend abgelegt und können sich nochmal angeschaut werden, je nach Interessengebiet. Es sind, glaube ich, viele schöne Gespräche dabei. Nun habe ich mich bei den Gästen bedankt und es gehört sich auch, dass ich mich jetzt bei den Kolleginnen und Kollegen bedanke, die dieses Live-Studio mit möglich gemacht haben, die Gäste eingeladen haben, aber auch den Kolleginnen und Kollegen, die mir hier in der Vorbereitung und der Durchführung helfen. Ich möchte hier Danke sagen an Janine Herbst, Verena Krebs, Ivan Zirkelbach, Jörg Lenowald und nicht zuletzt Lars Basche von der Agentur Arketa. Sie haben mir bei den Skripts geholfen, bei den Vorgesprächen viel mehr. Und danke auch an Michael Jung und Sönke Dannemann von Live Directors. Die streamen diese Sendung, die sitzen am Pult, mischen Ton und Bild zusammen. Ihr habt das toll gemacht, es hat Spaß gemacht, in diesem Jahr mit euch allen zusammenzuarbeiten. Und ich hoffe, dass Sie auch Spaß haben und vor allem auch Relevantes, Interessantes entsprechend mitnehmen konnten. Bitte bleiben Sie, bitte bleibt gesund. Lasst uns gemeinsam einen Strang ziehen und durch diese schwierige Zeit durchkommen. In diesem Sinne eine frohe Weihnachtszeit und auf ein entspannteres 2021.